Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Einen schönen guten Abend.
Du bist ja wirklich als erstes mal Arzt aus Leidenschaft, kann man wirklich sagen. Und du wusstest schon mit 12, dass du den Beruf ergreifen wolltest. Wie kam's?
Ich wusste es in der Tat schon mit 12. Ich erinnere mich auch noch dran, als sei es heute gewesen, obwohl es jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen her ist. Ja, ich saß im Wohnzimmer meiner Eltern, meine Mutter stand am Bügelbrett und bügelte und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt. Und meine Mutter sagte, ach komm, geh und spiel doch was. Aber ich war einfach zu faul. Ich wollte von der Couch gar nicht aufstehen und habe mir einfach ein Buch gegriffen, was da neben der Couch im Bücherregal stand. Und das war ein Buch über Medizin. Wie funktioniert das? Der Mensch hieß das, ja. Und ich habe da reingeschaut, habe gedacht, boah, das ist ja alles wahnsinnig interessant. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich werde Arzt. Und sie hat mich angeschaut und gesagt, ach Gott, dafür musst du aber mal in der Schule ein bisschen was lernen. Und ich habe in der Tat angefangen, ein bisschen was zu lernen. Und ja, bin jetzt Arzt geworden und wollte nie etwas anderes sein.
Und man fühlt sich ja auch schon während des Studiums eigentlich als fertiger Arzt. Da gibt es so eine schöne Anekdote, die dir mal passiert ist im Notfall im Bus.
Ja, ich fühlte mich sogar schon vor dem Studium als fertiger Arzt. Ja, nein, es war aber in der Tat so am Ende des Studiums. Das stimmt. Am Ende des Studiums, da macht man ja so das praktische Jahr. Ja, das heißt, man hat ein Jahr lang Praktikum und ist eigentlich nicht mehr in der Uni, aber man ist noch kein Arzt, man ist noch Student und das Jahr wurde so aufgeteilt in drei verschiedene Teile. Der dritte Teil war für mich Anästhesie, Narkosemedizin und das fand ich irgendwie, ja, dachte ich, ist bestimmt spannend. Und ich saß hier in Berlin im Bus Richtung Virchow-Klinikum, wo ich auf der neuen Abteilung meinen ersten Tag haben sollte und da ist es passiert, ja, das, was sich jeder Medizinstudent so richtig wünscht, ja, hinten im Bus fällt jemand um. Ja, und ich denke, ja, jetzt ist meine Stunde, ich kann da helfen, wenn da einer umgefallen ist, ich bin hingegangen und wollte endlich mal helfen und was passiert, wenn einer umfällt im Bus? Klar, eine Traube von Menschen stand um den drumherum und ich wollte irgendwie durch, ja. Und du hättest es auch gesagt, oder? Jeder hätte das gesagt, diese drei magischen Worte, ja, ich bin Arzt. Lassen Sie mich durch.
Genau.
Ja, und diese Traube von Menschen ging auf und ich konnte durchschreiten und wollte da auch helfen. Und über dem Patienten, der da umgefallen ist, kniete aber schon eine ja etwas ältere Dame, guckte hoch und sagte, ach, Herr Kollege, wie schön, dass Sie da sind, dann können wir gemeinsam helfen. Ja, und ich dachte, Mann, ey, zwei Ärzte jetzt im Bus, also was heißt zwei Ärzte? Eine Ärztin und ich als Student. Ja, gut, ich habe mich dann da hingekniet und erstmal meinen eigenen Puls gefühlt und geschaut, wie geht's mir denn? Weil ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ne? Ich war ja kein Arzt. Mhm. Und dann fragte diese Dame auch noch, ja, und es ist schön, dass wir gemeinsam helfen. Und wo arbeiten Sie denn? Ja, habe ich gesagt, hier, Anästhesie im Virchow-Klinikum. Und da guckte die mich an und sagte, das ist aber seltsam, ich kenne Sie gar nicht, ich bin doch da Oberärztin. Das war so peinlich, das war so peinlich. Ich weiß nicht mehr, wie ich aus diesem Bus jemals rausgekommen bin und so. Ich habe diese Worte auch nie wieder gesagt, obwohl ich jetzt inzwischen Arzt bin.
Es war der Beginn einer langen Freundschaft.
Es war der Beginn einer, wirklich in der Tat. Ich war wirklich mit dieser Oberärztin denn während meines Praktikums befreundet. Wir sind häufiger in diesem Bus gemeinsam gefahren, haben aber da nie wieder drüber gesprochen.
Du hast ja auch in Amerika und in England gearbeitet. Ja. Hast du da festgestellt, dass die Menschen dort anders krank sind oder tatsächlich mit anderen Krankheiten kommen?
In der Tat. Also man sieht als Arzt Patienten in ganz anderen Krankheitsstadien. Ja, die Versorgung in England ist anders als hier in Deutschland und ich habe da wirklich richtig kranke Leute gesehen im Notdienst. Also diese typischen Situationen, da ist ein Mensch, der hat ganz schweres Asthma oder COPD, wie man das nennt, also eine chronische Lungenerkrankung und der sitzt da mit seiner Sauerstoffmaske im Wohnzimmer und ein ganz langer Sauerstoffschlauch geht ins andere Zimmer, wo die Flasche steht, wo er mit Sauerstoff versorgt wird. Und sowas sieht man in Deutschland nicht mehr so häufig. In England schon. Die Leute warten total lange auf Röntgentermine, also wenn die dann normales Röntgen vom Brustkorb haben möchten, warten die da teilweise 6 bis 8 Wochen drauf. Ich meine, hier kriegen wir es am gleichen Tag, vor allen Dingen, wenn der Hausarzt sich ein bisschen drum kümmert. Also das hat mich schon überrascht, dass die Versorgung anders ist. Aber die Leute sind glücklich, die lieben ihr Medizinsystem und sind da überhaupt nicht böse drüber.
Ich hatte ja gerade Professor Dietrich Grönemeyer hier bei mir im Studio und der vertritt ja nun die Ansicht, dass man selbst sein bester Arzt sei, dass man also erstmal in sich selber reinhorchen muss. Klar, das ist ja auch nichts Neues und dass man aber zum Arzt geht mit einer Checkliste und wirklich gut vorbereitet ist und fast schon genauso viel weiß wie der Arzt selbst, zumindest über sich selber. Geht dir das auch so als Arzt oder nervt dich das, wenn da die Patienten kommen und sagen, habe ich mir doch hier folgende Diagnose schon mal überlegt?
Dr. Google. Ja, Dr. Google, genau. Nee, also es nervt mich nicht wirklich, nee, überhaupt nicht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut. Es gibt häufig auch gute Hinweise von den Patienten, was es denn so sein könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch nicht jede Krankheit. Ich muss auch teilweise noch googeln, wenn es eine seltene Krankheit ist. Aber ich finde es schon sehr schön, diese partnerschaftliche Verhältnis zwischen Patient und Arzt ist sehr, sehr wichtig. Es ist allerdings so, wenn ich irgendwie Pickel bei Google eingebe, kommt raus Beulenpest. Und es ist ganz selten die Beulenpest. Meistens ist es nur ein Pickel. Und man muss dann irgendwann auch sagen, okay, Dr. Google ist okay. Aber dann gehe ich doch zum Hausarzt und lass mir es nochmal erklären, was es nun wirklich ist.
Und du bist ja auch wirklich so ein richtiger Hausarzt, ne? Der,
total.
Machst du auch Hausbesuche auch?
Ja, gehört ja dazu. Ja, also Hausarzt gehören auch Hausbesuche dazu. Na klar. Und ich liebe das. Also von Patienten, dass ich die kennenlerne, wenn sie jung sind und wir gemeinsam miteinander alt werden, das ist schon toll. Und ich hoffe auch, dass wir gemeinsam miteinander gesund bleiben.
Genau, die Erhaltung der Gesundheit, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Du schreibst auch Bücher, zum Beispiel über die Halbwahrheiten der Medizin. Gib doch mal so ein paar Beispiele.
Na, Halbwahrheiten der Medizin, also beispielsweise, was ich als Kind groß immer als Problem hatte. Meine Oma sagte immer, iss nicht so viel Schokolade, mein Kind, dann kriegst du Pickel davon. Und ich habe wirklich aufgehört, Schokolade zu essen, als ich in die Pubertät gekommen bin. Hab weiterhin Pickel gehabt. Ja, es ist eine Halbwahrheit. Also man kann Schokolade essen, kriegt davon keine Pickel. Gut, ich bin wahrscheinlich deshalb als Kind ein bisschen schlanker gewesen. Aber es sind ja so diese Motivationen. Ne? Also die Eltern und Großeltern geben mir gerne Motivation, medizinische Motivation mit so ein bisschen drohendem Zeigefinger weiter. Ja, wenn du die Schokolade isst, dann wirst du hässlich aussehen. Hätte meine Oma gesagt, iss nicht so viel Schokolade, dann kriegst du Diabetes, dann hätte ich wahrscheinlich mich gar nicht dran gehalten, weil Diabetes viel zu abstrakt ist. Ja, deshalb ist das schon ganz sinnvoll gewesen. Aber jetzt als Erwachsener weiß ich ja, Schokolade macht keine Pickel. Also Essigschokolade hat nicht lange vorgehalten. Und das ist etwas, was ich eigentlich in der Medizin will. Ich will nicht mit einem erhobenen Zeigefinger den Leuten drohen, sondern ich möchte ja eigentlich mit den Leuten lustig sein, zusammen lachen und positiv motivieren. Ja, dann kann man Schokolade essen, keine Pickel kriegen und vielleicht trotzdem keinen Diabetes. Vor kurzem sagten wir Grillfleisch zum Beispiel. Ja, wenn wir das Grillfleisch verbrennen lassen und das essen, dann kriegt man davon Krebs. Jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, ey, Grillfleisch, was angekugelt ist, schützt vor Krebs. Ja, an was soll ich eigentlich glauben? Jetzt sagt man, die Kohle auf dem Fleisch hat irgendwie so aktive Substanzen, dass man weniger Darmkrebs bekommt. An was soll ich glauben?
Das ist ja auch ein Thema bei dir. Kochen auf Rezept zum Beispiel.
Was kochen auf Rezept,
was kochst du denn da?
Wir kochen jetzt nicht nur Sachen, die gesund sind und gut schmecken. Nein, wir kochen tatsächlich Rezepte, die gut sind gegen bestimmte Wehwehchen bei uns. Also was kann man beispielsweise essen, wenn man einen Kater hat? Und was soll man essen, wenn man einen Schnupfen bekommt? Also
was soll man denn essen, wenn man einen Schnupfen bekommt?
Ja, das ist interessant jetzt. Ne? Also ja. Wir können natürlich die ganzen ätherischen Sachen essen, ne, die so unsere Nase ein bisschen abschwellen soll. Viele Gewürze. Ne? Also Gewürze helfen dazu, dass die Schleimhäute gut durchblutet werden. Und gute Durchblutung der Schleimhäute führt zu einer IgA-Ausschüttung, Immunglobulin A.
Meine Oma würde jetzt sagen Hühnersuppe.
Ja. Hühnersuppe, ja, da ist es auch so. Aber ich glaube, diese Hühnersuppe ist vor allen Dingen im europäischen Bereich sehr, sehr beliebt. Es gibt auch so Hinweise darauf, dass wahrscheinlich, wenn uns die Eltern früher Hühnersuppe bei der Erkältung gefüttert haben sozusagen, dass wir im Erwachsenenalter dann immer noch eine Antwort von immunaktiven Zellen bekommen, sozusagen als Körpererinnerung an die Kindheit.
Also auch da die Psychologie.
Ja, ich muss sagen, ich habe früher auch Hühnersuppe gegessen, fand es immer irgendwie ganz, ganz toll. Ich esse keine Hühnersuppe mehr, ich bin inzwischen vegetarisch und ich habe noch keinen richtigen Ersatz gefunden dafür.
Abnehmen ist ja bei dir auch ein ganz großes Thema selbst mal gewesen. Du hast sehr viel gewogen.
Ja, du kannst es ruhig sagen, ich war richtig fett.
Ich wollte dich das selber
doch,
sagen
nein,
lassen.
Ich war richtig fett. Ich habe tatsächlich, ich bin fett geworden, weil meine damalige Lebensgefährtin der Meinung war, unsere Waage ist doof, sie müsste die Waage mal wegstellen. Mhm. Ja, ich dachte, ja gut, sie soll sie die Waage wegstellen. Ja, und die Waage war weg und ich bin fett geworden. Und ich habe es dann irgendwie 20 Kilo später erst gemerkt, dass ich zugenommen habe.
Ja.
Ja, und dann habe ich mir die Waage wieder rausgenommen, habe angefangen, mich zu wiegen, meine Ernährung halt so angepasst, dass ich jeden Tag ein bisschen leichter bin und habe die 20 Kilo wieder abgespeckt.
Das heißt, du hast gar keine richtige Diät verfolgt, nee. Sondern hast gegessen, was du auch sonst isst, aber weniger.
Ja, genau. Und ich habe dann halt, es sind ja die kleinen Mikroentscheidungen im Laufe des Tages. Ne? Es ist ja nicht, dass ich mich hinsetze und sage, ey, ich nehme jetzt ab und ich esse jetzt nichts mehr. Wenn ich das mache, klar, nehme ich ein bisschen ab, aber das halte ich ja nicht durch. Die wichtigen Entscheidungen sind, ich laufe jetzt, durch Berlin fahre ich, gehe tanken. Ja? Esse ich jetzt auch ein Brötchen an der Tankstelle oder einen Schokoriegel oder nicht? Ja? Oder esse ich, wenn ich Hunger habe, vielleicht eine Banane, die es ja da auf der Tankstelle auch meistens zu kaufen gibt. Und das sind so die kleinen Entscheidungen. Und da haben wir hunderte von Entscheidungen im Laufe des Tages zu treffen und die führen dazu, dass wir später gesund leben und dass wir gesund leben. Und das war einfach der Unterschied, wenn ich weiß, Gott, ich bin immer noch zu dick, fallen die Entscheidungen anders, als wenn ich weiß, nö, also eigentlich kann ich noch ein bisschen was.
Und entsprechend hältst du jetzt das Gewicht?
In der Tat, ich halte es jetzt, ja, und deshalb ist es auch kein Jojo-Effekt, aber Adipositas, also das Übergewicht, ist eine chronische Erkrankung. Wenn ich mal zu dick war, bin ich dafür immer wieder geeignet, sofort wieder dick zu werden. Und ich merke das auch, wenn ich über die Stränge schlage, nehme ich zu. Aber gut, ich habe ja jetzt eine Waage, ich kriege es ja mit.
Dein neues Buch, Zwischen Leber und Milz, passt immer noch ein Pilz. Rezeptfreie Geschichten.
Rezeptfreie Geschichten aus der Hausarztpraxis, genau. Mhm. Ja, das ist ein Roman. Ich habe einen Roman geschrieben. Ich möchte es am liebsten meiner alten Deutschlehrerin nochmal schicken, wo ich nicht immer die besten Noten hatte. Ja? Sie hat einen Roman geschrieben, tatsächlich Geschichten aus der Hausarztpraxis. Das sind meine Geschichten, das sind Geschichten von meinen Patienten, Und ja, es sind nicht nur lustige Geschichten. Der Titel sagt ja, zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. Das klingt erstmal sehr ja, kneipenhumormäßig, aber es ist auch ein, ja, ich weiß nicht, sentimentales Buch. Du hast es gelesen, ne?
Absolut.
Ja.
Ich habe es nicht nur gelesen, ich habe dich ja jetzt gerade auch auf der Bühne schon gesehen. Das ist nämlich jetzt unser nächstes Thema. Wann und wie hast du denn dein Talent für die Bühne entdeckt?
Also ich bin einfach auf die Bühne raufgegangen. Ja, ich habe irgendwie, ich bin ja Hypochonder. Ja, also jeder Arzt ist Hypochonder.
Berufskrankheit
quasi.
Das
ist total die Berufserkrankung. Mhm. Und wenn es Ärzte gibt, die sagen, die sind keine Hypochonder, dann lügen sie. Ja, wir sind alle Hypochonder. Wir glauben alle, dass wir irgendwas haben. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich drüber spreche, wie es mir geht, dass es mir dann besser geht. Ja? Und wenn ich auf der Bühne drüber spreche, wie es mir geht, geht es mir total gut. Ja, weil mir alle Leute zuhören, die können nicht weg. Die müssen meine Geschichten anhören, die müssen mir anhören, wie es mir so geht. Ja, und man lernt auch ein bisschen was davon. Ja, denn ich glaube, jeder von uns ist so ein bisschen Hypochonder.
Auch Hypochonder müssen sterben, so hast du ja das Programm genannt. Und dann deine eigene Frau hat dich quasi auf Therapiereise über die Bühne geschickt.
Ja, ich glaube, meiner Frau gehe ich so richtig auf den Senkel damit, mit meiner Hypochondrie, weil ich ja ständig irgendwelche Schwellungen habe, die sie sich angucken muss. Also ich meine, Lymphknotenschwellungen oder so, ja. Also irgendwas muss sie sich dauernd angucken bei mir und die hat da überhaupt keine Lust mehr drauf auf mein ganzes ja, Gejammer oder so.
Und dann hat sie gesagt, Junge, geh mal auf die Bühne.
Geh auf die Bühne, lass mich in Frieden, erzähl es den anderen Leuten. Ja, und ja, aber meine Frau unterstützt mich natürlich sehr dabei. Sie ist dann jetzt auch immer dabei und muss sich dann die Show auch angucken, ja.
Das heißt, du bist also auf der Bühne der Patient und das Publikum. Der Therapeut.
Das ist richtig, genau. Ich gebe am Anfang der Show so eine kleine Ausbildung in Kurzzeit-Comedy-Psychotherapie. Das heißt, jeder lernt, wie er tatsächlich mit Hypochondern umzugehen hat und mit psychischen Erkrankungen umzugehen hat. Ja, und dann geht's los. Dann gehen wir in die Vollen. Ich erzähle Geschichten, auch wieder aus der Hausarztpraxis, Geschichten von mir. Und weißt du, was das Allerbeste ist?
Ne?
Man glaubt's nicht. Ich singe.
Ich hab's gehört.
Ja, ich singe medizinischen Schlager, weil auch Musiktherapie natürlich teilweise gut gegen Hypochondrie ist.
Ja, und Lachen ist gesund.
Lachen ist gesund. Das wusste deine Oma mit 111 Jahren.
Genau, so ist es. Humor ist übrigens auch eine ganz wichtige Rolle, ne? Carpe diem und Humor.
Absolut. Absolut.
Deutscher Schlager als Wunderwaffe gegen Schmerzen?
Ist unglaublich, ja. Ich finde, der deutsche Schlager ist ja völlig unterschätzt gewesen. Ich meine, als ich damals 12 war und Arzt werden wollte, habe ich ja auch nur Schlager gehört. Ja, da hatte ich eine Schallplatte, die habe ich immer gehört. Und
welche war das?
Ich glaube, das war, wie hießen die, Wim und Wumm oder nee, wie hießen die von dem großen Preis?
Ja.
Wendelin oder wie hieß denn
ja,
der?
Ja, genau.
Ja, und das war toll. Der hat irgendwie, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze gesungen.
Ja,
das war,
ja.
War großartig, war das, ja. Ja, auf jeden Fall, Schlager hat mich irgendwie dann doch immer ein bisschen begleitet und jetzt inzwischen kann man ja auch Schlager wieder hören. Ja, es ist ja inzwischen hip. Also jetzt bin ich endlich mal hip in meinem Leben. Ja, ich habe lange durchgehalten, nicht hip zu sein. Jetzt bin ich hip. Und deutscher Schlager bewegt uns alle irgendwie. Und ja, ich habe medizinischen Schlager geschrieben, beispielsweise den wunderschönen Titel Knochen kann man brechen, Herzen brechen nicht. Ja, so kriegt man doch die Liebe zusammen mit der Medizin in einem Lied unter.
Absolut. Und du erzählst, hast du gerade schon gesagt, so ein paar Anekdoten. Eine davon ist natürlich die im Notfall, im Bus, was wir schon gehört
mein
haben.
Mein Bustrauma,
ja.
Jawohl.
Hm. Aber da hast du noch einige andere auf Lager.
Ja, da sind einige andere Geschichten. Ich erzähle von Patienten, wo ich auf Hausbesuch gehe als Hausarzt zum Beispiel. Ja, aber es hat da überall einen Sinn dahinter. Ne? Also es sind ja nicht nur Geschichten, wo wir alle schmunzeln können, sondern es hat ja immer noch einen Sinn dahinter und einen Grund, weshalb wir das machen, dass man halt sagt, okay, passt auf Leute, passt auf euren Körper auf, passt auf, dass ihr glücklich seid und lebt jeden Tag.
Und du kommunizierst ja auch mit dem Publikum. Das heißt, du fragst zum Beispiel, ist ein Arzt unter Ihnen?
Ich will auch wissen, ob da Leute sind, die es besser wissen als ich. Besser wissen können als ich.
Oder
ja,
meinen es besser zu wissen.
Nein, man muss ja wissen, mit wem man da zu tun hat. Ja, genau. Es ist erstaunlich. Es kommen auch übrigens wirklich viele Ärzte in diese Show. Ja, die bringen dann ihr ganzes Praxisteam mit und es sind die, die am lautesten lachen. Ich glaube, dass viele Ärzte sowas gerne tun. Also, dass viele Ärzte, ich meine, letztendlich gucken wir mal in die ganzen Hausarztpraxen dieser Stadt. Letztendlich sind doch die Hausärzte doch alles irgendwie Entertainer. Ne? Es sind alles Leute, die irgendwie darum kämpfen müssen, dass die Menschen so ein bisschen das machen, was sie sagen. Ja, und das kann man mit unterhalten. Und so ein bisschen so Unterhaltung, Kleinkunst gehört letztendlich in der Hausarztpraxis auch dazu.
Auch Hypochonder müssen sterben. Du bist jetzt zu erleben in der Uferfabrik.
Jawohl.
Und du hast uns ein paar Freikarten mitgebracht.
Ich habe ein paar Freikarten mitgebracht und freue mich, dass alle Hypochonder kommen, die lustig sind und Lust haben, ein bisschen was über den eigenen Körper und das Leben zu lernen.
Dr. Carsten Lekutert, ich danke dir herzlich, wünsche weiter viel Erfolg und bleib schön gesund.
Vielen Dank, gleichfalls.
Dankeschön.